Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute aus dem Regierungsviertel, aus dem Modulbau und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ich bin Anja Karliczek, ich bin seit 10 Jahren im Deutschen Bundestag und darf mich jetzt mit den Themen Tourismus und Umweltpolitik beschäftigen. Und wo komme ich her? Aus dem schönen Münsterland, ganz speziell aus dem Tecklenburger Land. Ich wohne direkt am Teutoburger Wald.
Das klingt nach einer beschaulichen Gegend. Bist du da auch geboren und aufgewachsen?
Ja, ich bin da auch geboren. Geboren bin ich in Ibbenbüren, 10 Kilometer weiter. Da habe ich auch meine Kinderzeit verbracht. Und dann bin ich aber relativ mit 2 Jahren bin ich dann direkt an den Teutoburger Wald gezogen. Meine Eltern haben damals schon da ein Hotel betrieben. Und dieses Hotel ist nach wie vor in Familienhand. Das machen jetzt meine Geschwister. Und ich bin dann, nachdem unser Jüngster dann in die 5. Klasse gekommen war, stand die spannende Frage an, so, wo steigen wir jetzt wieder richtig ein? Und dann kam das Angebot, aus meinem Hobby einen Beruf zu machen. Und dann habe ich mich gegen weitere Hotellaufbahn für die Politik entschieden.
Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe 2 Geschwister, 2 jüngere Brüder. Der eine ist 3 Jahre jünger und der andere ist 6 Jahre jünger als ich.
Habt ihr euch da häufig in die Haare gekriegt früher oder war da immer alles harmonisch?
Na, das ist interessant. Wir haben dann nämlich gerade gestern noch, wir hatten Besuch und dann kamen wir auch so darüber, wie streitet man sich eigentlich mit Geschwistern? Und natürlich haben wir uns ab und zu gestritten, aber wenn es, ich sag mal, so ein bisschen lauter und aggressiver wurde, waren es eigentlich eher meine Brüder, die gestritten haben und ich habe versucht zu vermitteln. Es hat irgendwann mal dazu geführt, dass ich einen engen Jeansrock anhatte und der dann hinterher 2 Teile hatte.
Oh, ja gut. Könnte man auch sagen, ist dann schon Upcycling, man hätte was Neues draus machen.
Naja, wir waren manchmal echt handfest. Wir haben uns jetzt nicht wirklich gekloppt, ich sag mal so, dass am Ende jemand mit blauen Augen dann irgendwie, aber so ein bisschen so dieses Rangeln und wenn es dann wirklich mal darum ging, ne, dass man halt mit Worten manchmal nicht mehr weiter wusste, gerade wenn man klein ist, fehlen einem ab und zu noch die Worte. Und ich war dann immer diejenige, die zwischen den Brüdern dann vermittelt hat, als große, vernünftige Schwester.
Ja, das vernünftig kommt mir bekannt vor. Ich habe auch einen kleineren Bruder. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau. Okay, dann erzähl doch mal, was in der Schule so deine Lieblingsfächer waren und wie es für dich nach dem Schulabschluss weitergegangen ist.
Also ich habe immer Dinge gerne gemacht, in die man umfassender eintauchen konnte. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass ich jetzt nur eine Lieblingsdisziplin hatte. Ich habe super gerne Mathe gemacht, weil das war logisch. Ich habe gerne Latein gemacht. Das war auch logisch. Das muss man einmal lernen und dann kann man das. Und ich habe aber auch gerne Deutsch gemacht, weil ich fand die Analyse von Büchern und das, was zum Beispiel sich jemand denkt, wenn er ein Gedicht schreibt, das fand ich auch immer super spannend, weil das muss man ja dann auch immer in die Zeit einordnen. Ne? In welcher geschichtlichen Situation ist das passiert? In was für einer persönlichen Situation hat derjenige, der das geschrieben hat, geschrieben? Und ich fand diese Analyse von Menschen, von Dingen, die erschaffen wurden, das fand ich eigentlich immer spannend. Und dann habe ich zum Abitur, habe ich dann aber hinterher trotzdem Sozialwissenschaften in Form von Wirtschaftswissenschaften, also Volkswirtschaftslehre und all diese Dinge, habe ich dann im Schwerpunkt im Abitur gehabt und Mathematik.
Und was wolltest du als kleines Mädchen beruflich machen? Also wenn deine Eltern das Hotel hatten, hast du auch da deine Zukunft gesehen?
Also ich habe da immer gerne mitgearbeitet, weil ich habe für mein Leben gerne Kuchen gebacken. Das durfte ich auch als kleines Mädchen schon mit meiner Mutter dann zusammen dann in der Küche stehen und Kuchen backen. Und ja, ich konnte mir das vorstellen. Ich habe gerade gesagt, das Analysieren hat mir großen Spaß gemacht. Als junges Mädchen zu Beginn wollte ich mal Psychologin werden.
Ah, ja.
Das fand ich einfach total spannend, Menschen zu helfen, die vielleicht irgendwie gerade so ein bisschen das Gefühl haben, sie kommen nicht richtig klar. Und das ist übrigens auch etwas, was ja eng auch mit Soziologie verbunden ist. Dann ist es eben die gesamte Gesellschaft, die dann eben im Grunde ein Problem hat. Und wie kann man das Problem auflösen? Wie kann man das miteinander wieder verbessern? Und deswegen, das liegt häufig alles sehr dicht beieinander. Man kann die Dinge gar nicht so voneinander trennen.
Okay, und du hast dich dann direkt nach der Schule für genau was entschieden?
Nach der Schule habe ich erst eine Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau.
Oh wow.
Ja, also da kamen dann die Zahlen und da kam Mathe und dieses Logische auch, ne, das kam dann wieder dazu. Und dann, wenn ich ehrlich bin, ich wusste am Ende gar nicht so ganz genau, was jetzt meine absolute Profession ist. Ich hätte mir ganz, ganz viel vorstellen können. Wie gesagt, ne, von der Psychologin am Ende dann hinterher zur Bankkauffrau, da ist schon ein weiter Weg.
Ja.
Aber mir hat halt vieles Spaß gemacht und für mich war es einfach diese, in dem Moment war es die Begeisterung und am Ende auch der Wettbewerb. Als ich damals noch in der Schule war, war Bankkauffrau zu werben ein total heiß begehrter Beruf.
Ja.
Und ich habe gedacht, naja, zum einen faszinieren mich die Zahlen, zum anderen fasziniert mich auch zum Beispiel dieses ganze Kapitalmarktgeschehen, das finde ich bis heute total spannend. Und zum anderen, weil das im Wettbewerb natürlich ganz schwierig war, da eine Ausbildungsstelle zu machen, habe ich gedacht, das versuchst du doch mal. Eben. Und dann hat es geklappt.
Ist eine Herausforderung und das hat offenbar eben funktioniert. Das ist doch schön. Und dann hast du die Ausbildung abgeschlossen und dann wahrscheinlich ganz normal in der Bank gearbeitet erstmal, oder?
Genau, ich habe dann erstmal eine Weile in der Bank gearbeitet und dann kam dazu, dass es meiner Mutter gesundheitlich nicht gut ging. Meine beiden Brüder sind ja jünger als ich, die gingen beide noch zur Schule und dann war halt die spannende Frage, was machen wir mit dem Hotelbetrieb? Wir hatten damals ein geschäftsführendes Ehepaar, das lief überhaupt nicht. Und dann war halt so, naja, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann habe ich gedacht, naja gut, irgendwann kommen die Jungs ja wahrscheinlich und in der Zwischenzeit muss eine Lösung gefunden werden. Und dann habe ich mich angeboten und habe gesagt, wenn ich noch eine Ausbildung machen darf, weil ich hätte mit meiner Bankkauffrau nur Hotelkaufleute ausbilden dürfen, aber keine Hotelfachleute.
Ja.
Und ich finde, wenn man etwas macht, dann muss man auch für also im Grunde diese Ausbildung war mir immer wichtig, jungen Menschen das beizubringen, was ich dann selber kann und das dann auch zu professionalisieren. Und dann habe ich gesagt, wenn ich noch eine Ausbildung machen darf, dann kann ich auch gerne zu Hause anfangen. Und dann habe ich parallel zu dem, dass ich schon zu Hause gearbeitet habe, habe ich dann noch meine Ausbildung gemacht und habe dann nach anderthalb Jahren dann noch meine Hotelfachfrau-Ausbildung abgeschlossen.
Ist das bis heute noch so, dass man das nur so aufeinander aufbauen machen kann im Prinzip?
Also wenn man eine kaufmännische Ausbildung hat, kann man in der Regel keine Fachausbildung machen in der Ausbildung. Das ist heute noch so. Heute kann man allerdings was man damals nicht machen konnte, man musste erst die Ausbildung abgeschlossen haben und dann konnte man darauf dann die Ausbildereignung draufsetzen. Mhm. Und heute kann man das schon ein bisschen paralleler machen. Okay. Aber es ist nach wie vor noch wichtig, wenn man ausbilden will in einem Betrieb, dass man dann diese Ausbildereignung hat.
Und dann hast du im Betrieb gearbeitet, nach der Ausbildung, die anderthalb Jahre ging. Und heute sprechen wir im Deutschen Bundestag miteinander. Seit wann bist du politisch engagiert oder auch interessiert?
Ich habe Ende der 90er Jahre meine ersten beiden Kinder gekriegt und ich bin politisch aktiv geworden, weil es damals wenig Möglichkeiten bei uns im ländlichen Raum gab, überhaupt die Kinderbetreuung über den Kindergarten hinaus zu sichern. Also die Kinder kamen im Kindergarten mittags nach Hause und auch als sie dann in die Grundschule gingen, wäre dann quasi spätestens um 12:30 Schluss gewesen. Und dann habe ich immer gedacht, naja, so richtig lohnt sich das Arbeiten ja nicht, wenn du so früh dann auch wieder zu Hause sein musst. Und habe dann angefangen, bei mir vor Ort mit der Frauenunion damals erstmal zu eruieren, haben noch mehr Leute das gleiche Problem wie ich oder bin ich eigentlich mit meinem Problem alleine? Und dann habe ich festgestellt, dass es doch viele waren. Wir haben Veranstaltungen gemacht dazu, haben eingeladen und dann kamen dann ganz viele Frauen, die gesagt haben, ja, wir auch. Und dann haben wir angefangen und haben organisiert, dass es damals eine Übermittagsbetreuung gab, die dann eine Stunde länger ging. Dann konnte man sein Kind bis 13:30 in der Schule lassen. Und gerade für die ersten Jahrgänge, so erste Klasse, zweite Klasse, die ja häufig um 11:30 Feierabend haben, waren das dann schon 2 Stunden, die Eltern dann später zu Hause sein mussten. Es gab damals nur ein Problem. Im ländlichen Raum hatten viele Eltern noch Oma und Opa. So dass die Frage, kriegen wir eigentlich eine Gruppe mit 8 Kindern zusammen, gar nicht so leicht zu beantworten war. Heute sind diese Gruppen alle voll, 30, 40 Kinder. Früher war das wirklich schwierig, überhaupt 8 Kinder zusammenzukriegen, die regulär, weil man das auch bezahlen musste, ihre Kinder anmelden und dann auch schicken.
Das heißt, die Großeltern haben dann doch häufiger noch die Betreuung übernommen.
Genau, bei ganz vielen war das so, dass es ganz normal war, dass dann Oma oder Opa mittags kam und die Kinder aus der Grundschule dann abholte oder von mir aus auch dann da zu Hause war. Also diese Notwendigkeit, dass es öffentlich wirklich Kinderbetreuung gab, das war damals wesentlich weniger. Heute ist ja selbst im ländlichen Raum ist schon anders, dass viele, die da hinziehen, gar nicht mehr die Großeltern dicht bei haben. Heute sind ja aufgrund der Arbeitsnotwendigkeiten viele Familien wesentlich flexibler, dass sie wohin ziehen, wo die Eltern oder Großeltern nicht sind. Und dann gibt's diese Notwendigkeit natürlich schon ganz anders.
Wie bist du denn darauf gekommen, die Frauenunion zu fragen?
Also ich kannte die Frauen schon und dann hat sich das so ein bisschen auch ergeben, dass man irgendwie gesagt hat, naja, ich bin dann ab und zu mal so zu so Veranstaltungen auch hingegangen und dann habe ich halt gesagt, Was mich halt interessieren würde, was mein Thema wäre und wo ich glauben würde, dass es da eben Bedarf gab. Und da haben die mich dann unterstützt, weil damals war zum Beispiel so Veranstaltungen zu organisieren oder so, halt kannte ich ja nur aus meinem professionellen Umfeld, aber nicht aus dem politischen Umfeld. Mhm. Und das habe ich dann auch in den ersten Jahren erst nur gemacht. Und dann kam irgendwann der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU auf mich zu und sagte, hast du nicht Lust, dein Arbeitsfeld zu erweitern und dich nicht nur um Frauenfragen zu kümmern, sondern ganz gezielt auch dich in die Ratsarbeit mit einzubringen für uns. Und so bin ich dann 2004 das erste Mal in den Rat der Stadt Tecklenburg gewählt worden.
Okay, und war dir schon immer klar, dass deine Heimat bei der CDU ist, deine politische, oder hättest du dir auch was anderes politisch vorstellen können?
Also bei uns gab es eine sehr aktive junge Union, die auch Veranstaltungen gemacht hat, damals zur deutsch-deutschen Grenze zum Beispiel zu fahren in den 80er Jahren. Da gab es ja noch sowas wie eine deutsch-deutsche Grenze. Da musste man sich ja noch mit Fragen auseinandersetzen des Kalten Krieges. Und da gab es halt bei uns die junge Union, die das sehr intensiv gemacht hat. Und da fühlte ich mich schon zu Hause, weil das im Grunde auch, ich sag mal, das waren nicht nur meine politischen Freunde, sondern das waren dann auch meine Freunde, die mit mir dann halt solche Fahrten unternommen haben. Das war ja alles in so einem Dorf, ist das ja immer so eine große Clique, mit der man dann unterwegs ist. Und von daher war das für mich eigentlich gar kein Gedanke, mich anders zu entscheiden. Das Bewusstsein, dass es, ich sag mal, ganz große politische Unterschiede auch zwischen den Volksparteien gibt, das ist ja, wenn man lokalpolitisch anfängt, häufig gar nicht so offensichtlich. Ne? Dann überlegt man, Schule zu renovieren, dann überlegt man, wo sollen Straßen abgesenkt werden, dann überlegt man, ne, wie soll so ein Dorf gestaltet werden. Wenn man allerdings hier nach Berlin kommt und hat mal so eine Weile im Deutschen Bundestag gesessen, dann kann man einen sehr, sehr großen Unterschied feststellen. Also selbst wenn alle sagen, wir wollen Kinderbetreuung, dann gibt es einen großen Unterschied, mit was für einer Sichtweise die großen Volksparteien, CDU und SPD, an diese Frage rangehen. Wir sagen, wir wollen die individuelle Lebensplanung von Familien unterstützen. Und dann ist eben dieses Angebot, Kinderbetreuung ist eine Unterstützungsleistung. Während die Kollegen von der SPD grundsätzlich anders daran gehen und sagen, dass im Grunde die professionelle Kinderbetreuung durch Erzieherinnen oder auch durch Lehrerinnen und Lehrer und Sozialarbeiter, dass das im Grunde die professionelle und damit bessere Variante ist. Während ich komme von einer ganz anderen Seite, die individuelle Bindung und Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist immer das Beste, was einem Kind passieren kann. Und wenn das nicht ideal ist, dann braucht diese Beziehungspflege Unterstützung, aber dann kann man die nicht ersetzen. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Aber, und das ist mir im Wahlkampf häufig gesagt worden, ja, ihr sagt doch alle, ihr wollt Kinderbetreuung über den ganzen Tag. Ja, aber wir kommen von ganz unterschiedlichen Enden. Und da sieht man halt, es ist häufig nicht mit der Überschrift getan, sondern man muss ein bisschen tiefer einsteigen und sagen, warum wollt ihr das denn?
Es geht dann doch um die Inhalte.
Genau. und auch um die Sichtweise, wie wir halt, also wie wir uns halt die gesellschaftliche Gemeinschaft vorstellen. Also wir sagen halt, im Grunde jeder Mensch wird dann glücklich, wenn er in der Lage ist, sein Leben individuell zu gestalten, aber natürlich trotzdem gemeinschaftliche Verpflichtungen übernimmt. Ohne das geht's ja nicht. Aber wir sagen halt nicht, wir gucken nicht von der gemeinschaftlichen Perspektive, sondern wir gucken von der individuellen Perspektive.
Klingt auch nach einem guten Blickwinkel.
Sehe ich auch so. Bin ich auch zutiefst von überzeugt. Aber dieser Gedanke wird einem erst so richtig bewusst, wenn man wirklich auch tiefer in die Diskussionen einsteigt. Also in dem Moment, wo man halt auf kommunalpolitischer Ebene unterwegs ist, da macht man sich ja gar nicht so viele Gedanken um diese grundlegenden Ansätze, die eigentlich Politik prägen. Man merkt aber ganz schnell, ob man in der Gemeinschaft, in der man unterwegs ist, zu Hause ist. Also ich könnte mir nicht einen Moment vorstellen, in einer anderen Partei zu sein.
Das klingt nach einem Bekenntnis. du sagtest, du bist dann 2004 Ratsmitglied geworden. Und du warst ja davor schon engagiert und wahrscheinlich auch zu keinem Zeitpunkt jemals nur Karteileiche.
Nee, eigentlich nicht. Irgendwas gab es immer zu tun.
Genau. Welche Station hast du denn dann noch mitgenommen, innerparteilich?
Also ich bin dann erst als normales Ratsmitglied begonnen. Ich durfte dann aber sofort einen Ausschuss übernehmen. Familie und Soziales habe ich damals gemacht und durfte dann auch direkt den Vorsitz der Verbandsversammlung der Volkshochschule übernehmen. Also das Thema Bildung hat mich auch da schon sehr umgetrieben. Wir hatten über kommunale Grenzen hinweg mit mehreren anderen Kommunen einen gemeinsamen Volkshochschulverbund Und da wurde ich dann als Ratsmitglied in der Stadt Tecklenburg, rief mich der Bürgermeister an und sagte, Frau Karliczek, wir haben immer den Vorsitz gehabt und der fällt jetzt an Sie. Und damit war ich ohne Vorbereitung plötzlich Vorsitzende dieser Verbandsversammlung. Und dieses Lernen durch Machen ist etwas, was ich sehr gut finde. Also ich habe auch da dann viel gelernt, habe tolle Unterstützung gekriegt. Wie leitet man eine Sitzung? Wie kriegt man das auch, ich sag mal, gut sortiert, dass die Wogen nicht zu hoch schlagen und so weiter? Das hat mir damals schon großen Spaß gemacht. Und dann bin ich im Laufe der Zeit, dann irgendwann war ich Fraktionsvorsitzende. Also erst war ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende, dann bin ich Fraktionsvorsitzende geworden. Und dann bin ich auch im gleichen Jahr noch Stadtverbandsvorsitzende geworden. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Das eine ist ja die Fraktion im Rat und das andere ist ja dann der Stadtverband an sich, wo man sich dann ja um allgemeine Themen auch kümmert, auch um diese Frage, wohin soll es eigentlich weitergehen, ohne dass das vielleicht schon so, ich sag mal, direkt ins operative Geschäft geht. Und naja, da war ich halt alles im Ehrenamt mit drei kleinen Kindern und einer Vollzeitstelle schon gut eingebunden.
Das glaube ich. aber du sagtest gerade, es waren zwei verschiedene Paar Schuhe, aber lief das beides dennoch gleichzeitig?
Ja, das lief gleichzeitig, weil schon auch, wer den Fraktionsvorsitz hat, also das ist ja wie auf Bundesebene auch, ne? Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz in einer Hand ist schon im Grunde gut, weil man dann auch ähnlich beides organisieren kann, dass man also so inhaltlich auch beides parallel laufen lassen kann, dass nicht die Fraktion im Grunde im Rat etwas ganz anderes macht als das, was der Stadtverband will. Das habe ich damals schon auch so gesehen, dass das gut ist, wenn man das in einer Hand hält. Und deswegen habe ich auch Ja zu beidem gesagt, auch wenn es viel Arbeit war.
Und wie lange hast du das durchgehalten oder durchgezogen?
Naja, ich bin dann ja irgendwann Kandidatin der CDU geworden. 2012 hat man mich gefragt, 2013 bin ich dann ja gewählt worden. Und ich habe das dann noch bis 2014 in der Fraktion weitergemacht. Aber es ist dann schon schwierig, auch zeitlich unter einen Hut zu bringen, weil die Fraktionen im Stadtrat, die tagten dann häufig auch, wenn hier in Berlin Sitzungswoche war. Also das unter einen Hut zu bringen, das war schon echt ein Kunststück. Und dann habe ich Ende 2014 habe ich dann mein Mandat in der Fraktion abgegeben und habe aber den Stadtverband, den mache ich bis heute.
Oh wow, okay. Und dann bist du in den Bundestag gekommen. Wie ging das bei dir vonstatten und welche Themen hast du dann von Beginn an bespielt?
Ja, ich habe ja gesagt, Zahlen und auch Kapitalmärkte, Steuern und so weiter. Ich habe das im Studium dann hinterher noch gehabt. Das Studium habe ich unterschlagen. Ich hatte dann mit drei Kindern, habe ich noch ein Fernstudium gemacht.
Du warst ja noch nicht ausgelassen genug.
Genau, und ich habe dann das Fernstudium, einfach weil ich Interesse daran hatte, was es da noch zu wissen gibt. Ich war eigentlich immer sehr, sehr neugierig. Ich wusste, dass ich das jetzt nicht, also ich sag mal, nicht für mein Arbeitsleben brauche. Ich habe ja dann wieder im Hotel angefangen zu arbeiten und insofern war das irgendwie jetzt nicht von vornherein klar, wofür ich das brauche. Aber mich hat das einfach interessiert, dieses ganze Organisationsmanagement. Und dann habe ich angefangen, BWL zu studieren, aber als Fernstudium. Ich habe das alles zu Hause am Schreibtisch gemacht, während die drei Kinder geschlafen haben. Und dann habe ich halt BWL gemacht, mit Schwerpunkt auch Steuern und Kapitalmarktregulierung. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, das halt im Deutschen Bundestag dieses Wissen auch nochmal wieder zu nutzen und habe dann mich beworben für den Finanzausschuss. Und das hat dann auch geklappt. Das war dann mein erster Ausschuss und dann gab es auch damals schon hier den Tourismusausschuss. Und da ich ja nun von Haus aus eine große Affinität zum Thema Tourismus habe, bin ich auch damals dann schon im Tourismusausschuss gelandet. Und ja, so fing dann das langsam hier an. Und das war schon am Anfang, weil ich auch nicht wusste, wie der Deutsche Bundestag arbeitet. Arbeitsteilig in 22 Ausschüssen bedeutet am Ende auch, man arbeitet in seinem Ausschuss, weiß aber vielleicht über das, was die anderen Ausschüsse machen, gar nicht alles. Und wenn ich zum Beispiel Besuchergruppen habe, dann fragen die mich natürlich alles. Und dann kann es halt auch sein, dass man manchmal eine Frage nicht beantworten kann. Aber ich sage denen, die mich besuchen, dann immer, ich weiß aber, wer die Frage beantworten kann und ich liefere dann die Antwort nach. Aber ich finde, das ist zum Beispiel schon mal etwas, was häufig in der Bevölkerung auch gar nicht klar ist, dass jeder von uns in einem oder zwei Ausschüssen sitzt und sich schwerpunktmäßig nur mit diesen ein, zwei Ausschüssen beschäftigt, also den Themen. Und selbst innerhalb des Ausschusses oder innerhalb der Arbeitsgruppe der CDU-CSU teilt man sich die Arbeit auch nochmal wieder auf. Ich habe mich damals um die ganze Fragestellung betriebliche kapitalgedeckte Altersvorsorge gekümmert. Das ist ein ganz, ganz breites Feld von der Kapitalanlage bis wie unterstütze ich das eigentlich im sozialen Bereich, dass ich halt das anreize durch Zuschüsse, dass im Grunde die Leute auch freiwillig sparen. Da ist man dann mit den Arbeitsmarktpolitikern und Sozialpolitikern wieder zusammen unterwegs. Und dadurch entsteht dann Schritt für Schritt so ein Netz, mit dem man dann zusammenarbeitet. Und ich fand es total spannend, wie sich das dann alles so aufgebaut hat und wie sich das entwickelt hat. Und wir haben ja damals selber auch noch den Finanzminister gestellt mit Wolfgang Schäuble. Und wir haben dann zu diesen Themen kapitalgedeckte Altersvorsorge, konnten wir dann natürlich auch mit dem Ministerium sehr eng zusammenarbeiten. Das hat total Spaß gemacht.
Bei Wolfgang Schäuble denke ich immer nur an ein Stichwort, das ist schwarze Null.
Ich glaube, da ist was sehr Vernünftiges hängen geblieben. Denn eins muss man, habe ich gerade heute, hatte ich einen Zug auf dem Weg hierher, noch eine spannende Diskussion. Man darf ja niemals zukünftigen Generationen die Möglichkeit nehmen, nach ihren eigenen Ideen auch zu investieren. Und deswegen finde ich es wichtig, dass jeder Generation klar ist, das, was wir erwirtschaften, das dürfen wir auch ausgeben, aber nicht mehr. Das ist ja gerade auch wieder eine große Diskussion. Wie geht man eigentlich sorgsam mit Geld um? Und am Ende, und das finde ich wichtig, wenn Deutschland es nicht schafft, solide zu wirtschaften, wie wollen wir das denn von Ländern dann erwarten, die wirtschaftlich viel schwächer sind als wir? Denen müssen wir doch erklären, wenn wir nicht als gutes Beispiel vorangehen, dann kann man das auch von niemand anderem erwarten. Und ich finde einfach wichtig fürs Vertrauen in die Währung, dass wirklich alle sagen, ja, die Währung ist werthaltig, dass wir das klar machen, wie wichtig halt solides Wirtschaften ist.
Absolut nachvollziehbar, selbstverständlich. Du warst dann im Finanzausschuss und im Tourismusausschuss. Mhm. Ich habe gehört, Bildung war da auch noch so ein Thema. Von wann bis wann?
Ja, das kam dann später. Ich bin dann erst parlamentarische Geschäftsführerin geworden. Also ich habe mich um die Veranstaltungen und um die Reisen der eigenen Fraktionskollegen gekümmert und der eigenen Fraktion.
Und das auch schon in der ersten?
Das war noch in der ersten Legislaturperiode, genau. Und dann kam die zweite Legislaturperiode. Meine Region hat mir den Gefallen getan und hat mir das Vertrauen geschenkt, mich wieder nach Berlin zu schicken für nochmal 4 Jahre. Und dann kriegte ich den freundlichen Anruf der Bundeskanzlerin, ob ich sie mal besuchen könnte. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Amt der Bundesministerin für Bildung und Forschung zu übernehmen. Und dann habe ich erst ein bisschen gezuckt, weil ich natürlich erst angesichts der Größe der Aufgabe schon auch echt Achtung davor hatte. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, die Chance kriegst du einmal im Leben, wirklich so eine tolle Gestaltungsaufgabe zu übernehmen. Und am Ende habe ich wie immer gedacht, naja, alles, was du heute noch nicht weißt, das wirst du dir erarbeiten können, und habe dann ja gesagt. Und dann hatte ich in den 4 Jahren nicht nur ein tolles Amt, sondern auch ganz viel Einblick in viele Zukunftsfelder dieser Republik. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, wenn wir es gut machen, dass wir schon auch einen guten Beitrag leisten können, nicht nur zu der Frage Klimaschutz für die Zukunft, sondern dass wir auch in Technologien wie zum Beispiel Quantentechnologien oder so schon sehr gut aufgestellt sind mit unserer Forschungslandschaft. Und das ist ja vielleicht auch für die jungen Generationen wichtig, dass sie wissen, dass hier in Deutschland im Grunde diese ganze Zukunft auch ganz gut bedacht wird.
Was war denn so eines der prägendsten Ereignisse während deiner Zeit als Ministerin? Gab es da mal ein Treffen oder eine Veranstaltung?
Ja, im Rahmen von One Health. Also es gibt ja eine Gruppe, wo auch die Bundesrepublik Deutschland dran beteiligt ist, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sieht eigentlich das Gesundheitssystem der Zukunft aus, weil wir natürlich früher hatten wir sehr viel Abstand zur Natur, und dadurch, dass wir natürlich durch Wissen und Können der Natur immer näher rücken, ist diese Frage von tierischer Gesundheit und menschlicher Gesundheit ist plötzlich ein und dieselbe Frage. Und wir haben uns im Zuge dieses One-Health-Ansatzes, haben wir uns zum Beispiel mit Bill Gates getroffen. Das war für mich schon ein sehr bewegender Moment, weil das ist ja wirklich ein Mensch, der hat nicht nur Sensationelles auf dem Technologiesektor geleistet, sondern der ist halt auch sehr weitsichtig unterwegs, was eben diese Gesundheitsfragen angeht. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, das hat mir großen Spaß gemacht, zu sehen, ich sag mal, wie vielfältig doch eben auch Menschen, die dann auch viel Geld da reinstecken. Der macht das, also der ist ja nicht nur mit seinem Wissen und Können unterwegs, sondern eben, der steckt auch ganz viel Geld über seine Stiftung in dieses Thema One Health.
Sehr spannend. Magst du uns vielleicht generell mal noch einen Einblick in den Alltag als Ministerin damals geben?
Ja, als Ministerin ist man ja der politische Kopf eines fachlichen Hauses. Mhm. Und dieses fachliche Haus hatte eine sehr, sehr große Spannweite von internationalen Bildungsfragen. Also wir haben zum Beispiel Netzwerke geknüpft mit Ländern auf der Erde, die halt auch zum Beispiel gerne diese duale Ausbildung. Wir haben ja mit dieser dualen Ausbildung, haben wir ja in Deutschland einen Fund, dass wir Menschen hochwertig ausbilden können, die aber eher den praktischen Ansatz wählen. Mhm. Und darum beneiden uns fast alle Länder der Welt, egal in welchem Land auf der Welt ich war, alle haben immer gesagt, Frau Karliczek, helfen Sie uns, diese duale Ausbildung aufzubauen. Und das war für mich immer ein großer Anknüpfungspunkt, wenn ich zum Beispiel bei der internationalen Bildungspolitik unterwegs war, dass wir uns sehr um das Thema duale Ausbildung in anderen Ländern gekümmert haben. Und das Zweite war, ich habe mich immer sehr für Energiefragen interessiert. Und wir haben zum Beispiel in diesen Jahren die Wasserstoffstrategie gemacht, weil wir haben uns damit beschäftigt, wir brauchen nicht nur Wind und Sonne, sondern wir brauchen auch eine grundlastfähige Energieversorgung. Und wir sind in Deutschland, wir haben zu wenig Sonnenstunden und wir haben auch zu wenig Wind, sondern wir müssen mit anderen Ländern der Welt, wo Wind und Sonne wesentlich regelmäßiger und wesentlich stabiler ist als bei uns, zusammenarbeiten, dass man Wasserstoff erzeugen kann. Und das war für mich ein wirklich wichtiger Ansatz, auch aus dem Forschungsbereich, aus dem Entwicklungsbereich, da wirklich dann einen Teil dazu beizutragen. Und diese Fragen haben mich in diesen ganzen 4 Jahren sehr umgetrieben.
Aber das heißt, das Thema Wasserstoff steht schon länger auf der Agenda.
Absolut. Wir haben ja, als dann Corona kam, haben wir ja so ein Konjunktur- und Zukunftspaket gemacht, haben wir das genannt. Und in diesem Zukunftspaket haben wir 9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, also jetzt über mehrere Jahre natürlich, wo es darum geht, auf der einen Seite in Deutschland die Infrastruktur wasserstofftauglich zu machen, also zum Beispiel zu gucken, ob Gasnetze auch wasserstofftauglich sind. Mhm. Weil natürlich Wasserstoff hat ganz andere Voraussetzungen, wenn wir Wasserstoff da durchschicken wollen, als Gas. So, und dann wirklich zu gucken, ist diese Infrastruktur tauglich, auch Wasserstoff zu führen? Und das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir wollen diese internationalen Lieferketten aufbauen. Wir haben zum Beispiel einen sogenannten Potenzialatlas gemacht, haben wir das genannt. Da ging es darum, das Potenzial auszuloten von westafrikanischen Ländern und dann zu gucken, wo gibt es politisch stabile, geologisch und geografisch passende Bedingungen, dass man zum Beispiel mit den Ländern dann so Wasserstofflieferketten aufbauen kann und dass man dann vielleicht auch mit Hermesbürgschaften und so weiter da reingeht. Damit haben wir uns sehr stark auseinandergesetzt bei uns im Haus.
Potenzialatlas klingt nach einem spannenden Wort, habe ich noch nicht so häufig gehört.
Ja, es ging halt darum, das Potenzial auszuloten, was halt in diesen Ländern steckt, um mit denen zusammenzuarbeiten, um am Ende für uns halt gesicherte Wasserstofflieferketten zu schaffen. Aber nicht nur hier zu schaffen, sondern auch zu sagen, diese Länder sollen das, was wir dann halt quasi in Gemeinschaftsarbeit geschaffen hätten, das sollen sie auch für den Aufbau einer eigenen Wirtschaft nutzen. Weil also wir haben das nie nur als Energiefrage gedacht, sondern auch Frage Flucht und Migration. Mhm. Weil am Ende spielt alles zusammen. Wenn die Leute in prosperierenden Ländern, auch in Afrika wohnen, dann gehen sie nicht. Dann haben sie Möglichkeiten, ich sag mal, auch wenn der Klimawandel dort härter zuschlägt als hier, haben sie dann auch Möglichkeiten, ich sag mal, sich Entlastung zu schaffen, indem sie zum Beispiel dann in Häusern wohnen mit Klimaanlagen und so weiter. Dann können sie da bleiben, haben eine wirtschaftliche Grundlage, haben eine technologische Basis, wie sie das auch für sich erträglich gestalten können. Und am Ende hätte Deutschland, hätte Europa trotzdem aus der Region die Möglichkeit, am Ende Wasserstoff zu exportieren, weil man dann halt eine ganze Wasserstoffwirtschaft da aufbauen kann.
Ja, das heißt, mit Fluchtursachenbekämpfung ist da auch viel geholfen.
Ja, natürlich. Am Ende hängen die Dinge alle miteinander zusammen. Und deswegen waren für mich die Fragen halt nicht immer nur Forschungs- und Entwicklungsfragen, sondern ganz klar auch, wir leisten einen Beitrag, um im Grunde Stabilität auch in der Welt zu leisten oder um zumindest unseren Beitrag dazu zu leisten, dass Stabilität überhaupt möglich ist. Weil wir sehen so viele Menschen, die auf der Flucht sind wie noch nie.
Leider ja. Du hast gesagt, um das duale Ausbildungssystem wird Deutschland weltweit beneidet sozusagen. Wie lange gibt es das denn überhaupt schon?
Die duale Ausbildung gibt es schon sehr, sehr lange. Wir haben jetzt, ich kann dir das jetzt gar nicht sagen, wann es angefangen hat, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist das natürlich explodiert, weil man natürlich überhaupt erstmal alles wieder aufbauen musste. Und dann hat man das Ganze natürlich auch professionalisiert. Es gibt ein Berufsbildungsgesetz, was im Grunde die wesentlichen Fragen dieser dualen Ausbildung regelt. Es gibt eine tolle Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen und den Arbeitgebern, die halt immer wieder auch die Ausbildungsinhalte erneuern, die immer wieder neue Fragestellungen aufnehmen. Und weil das so ein agiles Werk ist, was halt immer wieder auch in sich erneuert wird, wo sich immer wieder die Partner auch zusammensetzen und das Ganze modernisieren, ist das bis heute ein wirklich qualitativ total attraktives System. Deswegen hätten ja so viele andere Länder es gerne. Es ist aber gar nicht so einfach, das aufzubauen, weil man natürlich das Engagement der Arbeitgeber braucht. Es ist nicht damit getan, dass ich eine Schule einrichte, die das unterrichten kann, sondern ich brauche Arbeitgeber, die auf der einen Seite ihren Auszubildenden einen Lohn zahlen und auf der anderen Seite sie dann zum Dank dafür auch noch ausbilden. Und das bedeutet, dass ich ein Verständnis dafür habe, dass ich als Arbeitgeber das für meine eigene Branche tue. Und das ist ein Gedanke, der in der Welt nicht so weit verbreitet ist. Die Unternehmen, die gucken erst immer, wie ihr zahlt denen einen Lohn. Ja, weil die sagen, wieso, die müssen doch bezahlen, wenn wir denen was beibringen. Das ist der Gedanke. Das war ja früher hier auch mal so, dass man für ein Lehrgeld zahlen musste, genau. Und das ist natürlich heute ganz weit weg. Auf so einen Gedanken käme hier niemand mehr. Und das ist aber auch das, warum dieses Grundverständnis, was eigentlich bei uns dahinter steckt und was ja über Jahrzehnte auch gesellschaftlich gewachsen ist, das gibt es in vielen anderen Ländern nicht und das muss da auch erst wachsen. Und deswegen haben wir dann immer versucht, mit den Außenhandelskammern und den deutschen Unternehmen, die irgendwo im Land sind, so einen kleinen Nukleus aufzubauen und zu sagen, ja, damit fangen wir an. Und wenn sich dann Unternehmen anschließen wollen, die dann Heimatunternehmen sind, dann ist das möglich. Aber man muss halt erstmal diesen Geist dieser Ausbildung, dass nämlich ein Arbeitgeber sagt, ich zahle dafür, dass der Arbeit tut, ich bilde den aus und ich tue das und ich muss ja dann im Ehrenamt sogar noch Prüfungen abnehmen. Das ist schon etwas, was halt nicht so weit verbreitet ist.
Wie genau versucht man denn das zu verbreiten? Finden dann Delegationsreisen statt oder lädt man Leute hierher ein zum Beispiel, dass sie sich das anschauen? Wie kann man sich das vorstellen?
Beides. Es gibt also eine Organisationsstruktur schon, die auch weit über das Bildungsministerium hinausgeht, wo halt schon auch Institutionen mit an Bord sind, die sich mit dem Thema berufliche Bildung beschäftigen, die auch in die Welt reisen und mit denen zusammen ich auch unterwegs gewesen bin. Also dieses Kontakte knüpfen in andere Länder der Welt, das findet meistens in so einem dualen System statt. Auf der einen Seite, in manchen Ländern sind diese Institutionen schon, meistens sind es ja irgendwie deutsche oder europäische Institutionen. Und in anderen Ländern fängt man halt gerade erst an und da ist es dann wichtig, dass man über das Ministeramt halt diesen Erstkontakt dann knüpfen kann. Aber das Netz ist schon sehr, sehr groß und das tut mir immer gut, weil das vielfach noch gar nicht gesehen wird, was aber schon zeigt, wie intensiv Deutschland auch auf allen Ebenen unterwegs ist. Vernetzung findet nicht nur über Regierungen statt. Vernetzung von Gesellschaften, am Ende auch zur Friedenswahrung, muss ganz intensiv über die ganze Gesellschaft stattfinden, im Kleinen wie im Großen.
Wie kann denn der einzelne Bundesbürger sich daran beteiligen?
Zum Beispiel über Städtepartnerschaften vor Ort, wenn also die eigene Kommune eine Städtepartnerschaft, je nachdem, mit einer europäischen Kommune hat oder vielleicht auch mit einer afrikanischen Kommune, dann kann sich der einzelne Bürger daran beteiligen, indem er einfach mal mitfährt, wenn eine Städtepartnerschaftsreise stattfindet. Dann kriegt er Kontakt zu den Einheimischen und dadurch bauen sich manchmal sogar Ehen auf. Also ich habe es mit einer französischen Partnerstadt bei uns erlebt, dass am Ende daraus eine sehr gute Ehe entstanden ist.
Das heißt, wer hier noch auf Partnersuche ist, soll doch auch mal sich im Ausland
kann auch bei Städtepartnerschaften mitfahren.
Städtepartnerschaften witzig, ja. Okay, ja lustig. Und im Kabinett, wie kann man sich da so eine Sitzung vorstellen? Also sind die immer im Bundeskanzleramt eigentlich?
Ja, und naja, in Corona-Zeiten saßen wir dann nicht mehr alle an einem Tisch, sondern so abwechselnd, weil wir auch ein bisschen auseinandersitzen mussten. Aber normalerweise sitzt man an so einem großen, runden Tisch. Und dann werden die einzelnen Tagesordnungspunkte aufgerufen. Und derjenige, der das halt quasi vorgearbeitet hat, der trägt das dann nochmal vor. Und dann gibt's immer nochmal Fragen oder so, weil es wird ja viel auch von den Abteilungen vorgearbeitet in den Häusern. Also es wird ja nicht alles bis ins Letzte, wird im Grunde auf Ministerebene dann nochmal durchdiskutiert. Wenn das nicht mein eigenes Thema ist, sondern wenn mich das einfach nur interessiert, dann habe ich das zwar verfolgt im Vorfeld, aber dann habe ich vielleicht, ich sag mal, das Letzte jetzt auch nicht mehr unbedingt bis ins Letzte mitverfolgt. Und dann gibt's halt auch immer schon mal so ein paar Fragen von den Kollegen. Da muss man die Kollegen die Fragen beantworten und dann wird der Punkt beschlossen. Aber in der Regel ist das immer sehr gut vorgearbeitet und die Häuser arbeiten bei diesen Fragen auch eng zusammen.
Und wie lange dauert so eine Sitzung?
Es ist ganz unterschiedlich. Wenn wenig Fragen gestellt werden, dann ist man manchmal auch schon nach einer Stunde wieder draußen. Es hat aber auch schon, wenn es intensive Diskussionen gab, dann schon auch noch mal länger gedauert.
Mhm. Also das kommt drauf, also kommt auch auf das Thema an, wie doll man sich da in die Haare.
Absolut. Und es kommt auch auf die Menge der Tagesordnungspunkte an. Es gibt natürlich auch, gerade wenn der Deutsche Bundestag nicht tagt, also in der Sommerpause, wenn dann auch immer ein Teil auch in Ferien ist oder so, dann ist die Tagesordnung meistens nicht so lang. Mhm. Weil man dann ja auch, dann kriegt halt auch nicht jeder mit, was da passiert. Das will man ja eigentlich auch nicht.
Gibt es da auch sowas wie WhatsApp-Chatgruppen oder so, wo man sich vorab abspricht?
Naja, also das, ich sag mal, das ist ja ein ganz formelles Verfahren, bis dass die Dinge im Kabinett landen. Aber man hat schon zu den Kollegen auch, ich sag mal, so persönlichen Kontakt. Und manchmal geht es auch einfach nur darum zu sagen, können wir eben telefonieren oder solche Sachen. Wenn man sich mit Kollegen gut versteht oder viel auch zusammen macht, dann ergibt sich das im Laufe der Jahre. Aber es ist schon etwas anderes, glaube ich, als so im privaten Leben.
Mhm. Und als Ministerin, hat man da überhaupt eine richtige Sommerpause?
Naja, also das eine ist ja, wenn der Deutsche Bundestag nicht tagt, dann hat man ja mit den Gesetzgebungsvorhaben dann auch nicht mehr so einen Druck, weil natürlich da auch im Moment dann gar nicht dran weiter oder weniger dran gearbeitet wird. Das andere ist natürlich, das Ministerium arbeitet weiter. Mhm. Und da ist man schon, selbst wenn man selber Sommerurlaub hat, verfolgt man das aber immer mit, was passiert da gerade. Und ich habe meistens Glück gehabt, dass irgendwie in meiner Sommerpause irgendwas passierte, wo ich dann doch gebraucht wurde.
Ach super, da freut man sich auf Urlaub und kann ihn gar nicht genießen.
Ja, aber das ist ja was anderes, weil also es ist ja schon auch für einen selber wichtig, dass im Ministerium nichts anbrennt, dass die Dinge gut weiter bearbeitet werden können. Da hat man ja auch selber ein Interesse daran, dass die Dinge weitergehen. Und selbst wenn man jetzt nicht den ganzen Tag arbeitet, ist es aber trotzdem wichtig, dass man immer so, ich sag mal, doch den Kontakt hält. Und ich hatte eine gute Büroleiterin und wir waren immer im engen Austausch, so dass wir auch die Dinge, selbst wenn ich nicht jeden Tag vor Ort war, immer weiter treiben konnten. Und das war wichtig.
Wie groß war dein Team damals, als du Ministerin warst, und wie groß ist es heute?
Naja, ich hatte bei mir im Büro, hatte ich zwei Sekretärinnen, eine Büroleiterin, ich hatte zwei persönliche Referenten. Und naja gut, dann kommt natürlich der ganze ministerielle Apparat vom Staatssekretärin. Ich hatte zwei Beamtete und zwei parlamentarische Staatssekretäre. Dann hatte ich 8 Abteilungsleiter. Und das sind im Grunde die wesentlichen Ansprechpartner, mit denen man auch ganz regelmäßige Runden macht, wo man wirklich dann ganz regelmäßig auch dafür sorgt, dass über die Abteilungsleitergrenzen hinweg der Informationsfluss funktioniert. Also das war mir immer wichtig, dass wir halt wirklich auch in dieser großen Runde immer dafür sorgen, dass die Themen auf den Tisch kommen. Weil selbst wenn es um ein berufliches Bildungsthema geht, dann kann das trotzdem für denjenigen, der die Universitäten und die Forschungseinrichtungen betreut hat, kann das trotzdem aus irgendeiner Perspektive interessant sein, die ich vielleicht im Moment gar nicht sehe. Und deswegen fand ich immer wichtig, dass wir diese Runden, wo wir dann mit den Abteilungsleitern und den Staatssekretären zusammengesessen haben, wirklich auch alles, was gerade im Haus läuft, nicht im Detail, aber dass man schon mal so, ne, da ist was, das daran wird gerade gearbeitet. Das fand ich immer wichtig, weil das ist das, was ich immer wieder wahrnehme. Wir reden nicht genügend miteinander. Wir quatschen zwar den ganzen Tag, aber dieses wirklich miteinander zu reden und zu informieren, das ist trotzdem noch eine ganz andere Kategorie. Und das finde ich bis heute wichtig.
Hast du auch den Eindruck, dass die Generationen heute so ein bisschen das Zuhören verlernt haben?
Naja, wir sind natürlich im digitalen Zeitalter immer nur mit Überschriften und, ich sag mal, so sehr schnellen Daumen hoch und Daumen runter unterwegs. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne generell hat bei allen nachgelassen. Das ist gar kein Phänomen der jungen Generation. Ich glaube, dass das auch für uns gilt. Also so dieses in Ruhe mal ein Buch zu lesen und sich nicht ablenken zu lassen. Dann poppt wieder irgendwas auf und man ist doch wieder irgendwie abgelenkt. Ich glaube, das ist ein Wert an sich, auf den wir zukünftig mehr wieder achten müssen. Ich denke, am Anfang ist das einfach so passiert. Da hat sich auch niemand Gedanken drum gemacht. Aber wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Aufmerksamkeit, wenn ich eine bestimmte Aufgabe zum Beispiel habe oder auch mal einen Text in Ruhe mit wirklich Gelassenheit zu lesen und auch mir die Zeit zu nehmen, zwischen den Zeilen zu lesen, das darf nicht auf der Strecke bleiben. Das ist zum Beispiel etwas, wie viel kann ich sagen zwischen den Zeilen, ohne dass ich es schreibe? Und das ist das, wo man auch zukünftig Wert drauf legen muss, dass das dann auch ankommt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir wieder mehr Aufmerksamkeit drauf lenken müssen.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen wieder hinkommen dazu, dass man länger darüber nachdenkt, was
ich glaube, manchmal ist es wirklich dieses auch Weglegen. Also ich bin schon ein großer Freund davon, dass wir heute alles digital lesen können. Aber dann kann ich das halt nicht weglegen und dann kriege ich halt alles, was an Push-Nachrichten kommt, auch sofort mit. Während wenn ich wirklich mal ein physisches Buch nehme und ich lege halt das digitale Gerät weg, dann ist die Ablenkungsquote gleich wesentlich geringer. Und wenn es ein spannendes Buch ist, dann wird meine Aufmerksamkeit ja auch gebunden.
Ja.
Und deswegen ist es vielleicht wirklich wichtig, dass es eben doch nicht nur digital geht, sondern dass man doch wieder auch zu den physischen, analogen Medien dann ein Stück weit wieder zurückkehrt, für die, die vielleicht ganz abgekommen sind davon. Für die anderen ist es vielleicht auch eine Befreiung festzustellen, dass das einen Wert an sich hat, ein physisches Buch in der Hand zu halten.
Gehe ich absolut mit. Ich lese auch am liebsten was Haptisches sozusagen, weil ich dann blättern kann. Und allein, weil man ja den Fortschritt sieht in einem Buch, wie weit bin ich schon?
Stimmt.
Das fände ich, glaube ich, bei einem E-Book sehr traurig. Gibt es denn ein Buch, das du gerade liest?
Im Moment lese ich keins. Ich fange jetzt in den Sommerferien wieder an. Ich habe mir jetzt gerade heute, jetzt muss ich noch mal eben gucken, eins empfehlen lassen. Sage ich dir sofort. Die Macht der Geografie. Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt. Habe ich gerade heute im Zug gehört. Tim Marshall hat das geschrieben und Birgit Brandau. Es soll ein ganz tolles Buch sein, was einem diese ganze Vernetzung der Welt und was bedeutet es eigentlich, wenn am anderen Ende der Welt etwas passiert? Was hat das auf uns für Einflüsse und so weiter? Ich glaube, das ist ein spannendes Buch. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall zulegen und ich denke, das ist für meine Sommerpause.
Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Lektüre. Das klingt wirklich sehr spannend. Was wir jetzt hier noch brauchen, ist auf jeden Fall ein Titel für unser Gespräch. Hast du da schon eine Idee?
Ein Titel für unser Gespräch?
Ich mache das immer so, dass der Name des Gastes darin vorkommen sollte. Ja. Aber es kann von oder mit sein. Und es sollte im Optimalfall halbwegs kurz und knackig sein.
Jeder mit Leidenschaft kann Politik machen. Das ist vielleicht etwas für die jungen Leute.
Ja.
Nochmal, dass man halt so ein, auch wenn man aus einer ganz anderen Profession kommt, dass man, wenn man bereit ist, sich wirklich mit dem, was einen da erwartet, auseinanderzusetzen, dass man nicht Politikwissenschaften oder Jura studiert haben muss, sondern dass man auch, wenn man aus einem praktischen Bereich kommt, dann trotzdem hier hinkommen kann. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessanteres, wie man das noch besser zusammenfasst. Aber das finde ich wichtig, weil das ist für uns auch, wir suchen ja im Moment auch Leute, die diese praktische Erfahrung wieder mit hier hinbringen. Wir haben ja so ein bisschen hier auch in dieser ganzen Diskussion, die wir hier haben, sind hier ganz viel, die alle im Grunde aus den gleichen Ausbildungsbereichen kommen. Und wirklich wieder auch Menschen hier hinzubringen, die ganz praktisch mal vor Ort, ob nun, ich sag mal, in einem Industrieunternehmen gearbeitet haben, ob die, was weiß ich, so wie ich zum Beispiel in der Gastronomie groß geworden ist, dass dieser Blickwinkel auf die Welt hier nochmal eine neue Stärkung erfährt. Vielleicht finden wir dafür noch eine bessere Überschrift, aber das wäre für mich so der Grundtenor, der ich finde, der vielleicht auch ein bisschen anders ist, als man es erwartet.
Ich überlege, also es ist jetzt sehr stark zusammengekürzt, aber vielleicht sonst etwas wie mit Leidenschaft in die Politik?
Ja.
Oder ist es zu kurz gefasst?
Ja, jetzt kommt natürlich nicht dieser praktische Ansatz daraus. Das finde ich eigentlich nochmal wichtig, dass wir sagen, wie wäre das denn aus der Praxis in die Politik?
Genau, dachte ich
auch. Das ist ja vielleicht das, was es am besten beschreibt.
Ja, ist notiert. Nehmen wir gerne.
Sehr gut.
Gibt es sonst noch etwas, das man über dich, deine aktuelle Arbeit oder sonstiges wissen sollte?
Was mir am wichtigsten ist, was im Moment in der Diskussion zu kurz kommt, es wird immer so getan, es gibt ja hier diesen schönen Spruch, und 16 Jahre ist nichts passiert.
Ach so.
Und das finde ich, das ist die falscheste Erzählung, die hier getrieben wird. Die ganzen letzten Jahre waren sehr davon geprägt, Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir diese ganze Transformation in all seinen Facetten, die vor uns liegt, ob wir über die Frage Klimaschutz reden, ob wir über die Frage Digitalisierung reden, was macht das mit Familien, wenn wir immer flexibler werden müssen? All diese Fragen sind über Jahrzehnte sehr, sehr intensiv von uns beackert worden und wir haben da riesen Fortschritte gemacht. Natürlich ist nicht alles gut, dann bräuchten wir keine neue Regierung mehr, wenn alles fertig wäre. Aber wir haben ganz viele Grundlagen gelegt, auf die immer zukünftige Regierungen aufsetzen können. Und das kommt mir im Moment zu kurz. Also die Frage Klimaschutz hat uns in den letzten Jahren, und ich glaube, ich kann das auch für unsere damalige Kanzlerin sagen, die das, ich glaube, von ihrem ersten Politikjahr umgetrieben hat, weil sie kommt ja aus diesem kirchlichen Kontext. Bewahrung der Schöpfung, das ist immer eine DNA gewesen für sie und das war in den letzten Jahren auch die DNA aller Regierungen. Man hat nur vieles noch nicht gesehen, weil natürlich vieles noch nicht im Alltag der Menschen angekommen ist. Und jetzt kommt's im Alltag der Menschen an. Aber nichtsdestotrotz würde ich immer sagen, es ist ganz, ganz viel daran gearbeitet worden, zum Teil auch schon mit hohen Zumutungen, so dass man immer schon überlegt hat, kann man das so überhaupt schon machen? Geht die Gesellschaft schon mit? Und jetzt geht die Gesellschaft mit. Und deswegen darf man das nicht aufs Spiel setzen.
Das würde ich sagen, sind doch perfekte abschließende Worte. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für die spannenden Einblicke. Und dann sage ich wie immer, over and out.